Bertram Engel. Der Schlagzeuger, der einer der besten Deutschlands ist, hat nicht nur für Udo den Drumstick geschwungen, sondern auch für Peter Maffay, Marius Müller-Westernhagen, für Joe Cocker, Eric Burdon und auch Bruce Springsteen. Und weil der Schlagzeuger, der auch als Sänger, Komponist und Musikproduzent unterwegs ist, offensichtlich nicht ausgelastet ist, ist Bertram Engel nun auch unter die Autoren gegangen. Geht bundesweit auf Lesetour. Am 15. Januar kommt er ins Theaterhaus nach Stuttgart. Hallo und grüß Sie, Herr Engel.
Hallo, wie geht es Ihnen? Alles klar?
Wunderbar, Herr Engel. Und ich freue mich, denn der Titel Ihres Buches, der ist ja sehr speziell. Mit alten Männern spiele ich nicht. Also das wundert mich ja, denn Sie spielen ja durchaus heute auch noch eher mit reiferen Musikern.
Ja, das hat mit dem eigentlichen Alter nichts zu tun. Das ist eigentlich mehr eine Metapher, dass man also nicht mit alt gewordenen Leuten spielen sollte, die jetzt praktisch in der Ecke sitzen den ganzen Tag und schon in Pension sind. Und das ist entstanden bei Peter Maffay im Studio, wo ich damals schon vor 40 Jahren die Schnauze voll hatte, auf Deutsch gesagt. Mir war das alles zu lahmarschig, die Band ging nicht ab. Und dann habe ich nach ungefähr 2 Stunden Proben die Stöcke weggeworfen und die sind dann vor seine Füße gefallen. Zum Glück habe ich ihn nicht getroffen. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock auf alte Männer. Das ist mir alles zu alt. Natürlich sind wir alle älter geworden, aber ich glaube, wir sind alle im Kopf und körperlich jung geblieben durch den Rock'n'Roll und durch die Musik, die wir spielen und durch die Fans, die wir haben und durch den Spaß, den wir haben. Und das meine ich damit. Mit alten Männern spiele ich nicht. Das hat Maffay auch in seiner Biografie schon erwähnt, weil das hat ihn nachhaltig beeindruckt. Wohl und auch neulich noch wieder in irgendeinem Morgenmagazin. Wie sind Sie so jung geblieben, Herr Maffay? Ja, mein Trommler hat mir vor 40 Jahren schon gesagt, mit alten Männern spiele ich nicht. Da hat er mir die Grenzen aufgewiesen, als wir alle zu lahmarschig waren. Daher ist dieser Titel entstanden.
Aber ganz schön mutig. Also das muss man sich ja dann auch erstmal leisten können, als Sie damals dann die Drumsticks durch die Gegend geschleudert haben. Also dieser Buchtitel hat nichts damit zu tun, dass Sie jetzt einen Schlussstrich unter Ihre Karriere als Drummer setzen möchten.
Überhaupt gar nicht. Das Gegenteil ist der Fall.
Ja. Aber wie kam es denn dann dazu, dass Sie gesagt haben, also ich tausche jetzt doch mal meine Sticks gegen den Kugelschreiber aus und schreibe ein Buch?
Ja, das ist natürlich entstanden durch die Corona-bedingte Zeit in 2020, als wir alle natürlich nicht mehr spielen durften und keine Konzerte mehr stattgefunden haben. Da habe ich mich mit meiner Frau zusammengesetzt, was können wir noch machen? Und meine Frau sagte, du hast so viele Geschichten immer erzählt, an den Hotelbars, in den Bussen dieser Welt, wo wir unterwegs waren. Und da könnte doch ein Buch entstehen bei den vielen Geschichten in fast 50 Jahren Dienstzeit jetzt im Rock'n'Roll. Und dann habe ich mich zusammengetan mit einem Musikjournalisten, der ein alter Freund ist, der besser schreiben kann als ich. Ich kann gut reden, ich kann gut erzählen und er kennt mich seit 20 Jahren und hat es dann aufgeschrieben. Und so ist dann nach 4 Jahren das Buch fertig gewesen.
Sie haben gesagt, Geschichten, die sozusagen in einer langen Barnacht erzählt wurden, das macht natürlich neugierig. Wollen Sie uns vielleicht doch nochmal einen Blick werfen lassen in Ihr Nähkästchen? Was ist Ihnen denn da alles so passiert?
Der erste ganz große Auftritt mit Udo Lindenberg auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg, wo Hitler seine Reden gehalten hat. Dieser riesige Platz, wo wir das erste Mal gespielt haben vor 70.000 Leuten. Da war ich gerade 18. Und da habe ich mir schon ein bisschen in die Hose gemacht, als ich da raus bin. Und dann war Udo nicht gut drauf. Der war damals ziemlich alkoholisiert. Seine Stimme war kaputt. Dann wurde der mit Cortison gestopft. Dann hat er im Liegen weitergesungen. Das sind solche Erlebnisse. Da dachte ich dann, so kann das Leben nicht mehr weitergehen. Mit diesem Mann werde ich nicht alt. Aber die Geschichte sollte natürlich ganz anders kommen, weil ich spiele mit ihm ja immer noch. Und dann mit Maffay in Afghanistan haben wir für die Blauhelme gespielt, haben nachts die Taliban gehört, wie die da rumgeballert haben. Also das sind natürlich alles schon Geschichten mit der Transall nach Kabul einfliegen und dann Angst haben, dass man abstürzt. Auch im Palast der Republik zu spielen mit Udo, um eigentlich eine DDR-Tournee zu machen, die da nicht stattgefunden hat. Das sind alles so die Geschichten im Laufe der 47 Jahre, die ich erlebt habe, unter anderem.
Das Rock'n'Roll-Business wird ja gern auch mal so ein bisschen romantisiert, also Stichwort Sex, Drug und Rock'n'Roll. Also gerade so der Umgang mit Drogen wird manchmal auch gern ja so ein bisschen verharmlost. Also welchen Blick haben Sie denn auf diese Erfahrungen und auch vielleicht auch auf dieses Business, auf dieses ja doch auch wirklich harte Musikgeschäft?
Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, das ist in Anführungsstrichen Schnee von gestern, weil seit 25 Jahren kann ich, glaube ich, behaupten, dass wir alle clean sind in puncto Drogen und übermäßigem Alkoholkonsum. Ich rauche auch manchmal immer noch mal eine Zigarette oder so. Aber diese ganzen anderen Kram, den wir damals teilweise auch illegalerweise auch gemacht haben, in den 80ern, in den 90ern hauptsächlich, das ist alles vorbei. Das war aber auch manchmal bedingt durch Stresssituationen, weil wir unfassbar viel unterwegs waren. Und da hat man sich manchmal auch wach halten müssen. Aber wir haben alle nicht in Weihwasser gebadet, keiner von uns. Und wir sind aber alle geläutert und seit 25 Jahren clean.
Wie gesagt, Sie kommen am 15. Januar dann ins Theaterhaus nach Stuttgart, um Ihr Buch zu präsentieren. Da gibt es natürlich dann auch Musik. Sie sitzen am Klavier, auch an den Drums und es gibt Videos. Aber natürlich im Mittelpunkt steht die Lesung. Und da haben wir jetzt hier mal einen kleinen Ausschnitt.
Für mich war Udo der größte Schlagzeuger in Deutschland. Er hatte gehört, dass ich wohl ganz gut trommeln soll. Und er fragte dann lässig, weißt du irgendwie, wie man Schlagzeuger stimmt? Irgendwie so, ne? So mit dem Schrauben und so. Ne? Dann fragte er, hast du mal Bock zu spielen? Was kannst du denn so? Mir war nicht bewusst, dass ich in dem Moment meine erste inoffizielle Audition hatte. Das muss Ende 1973 gewesen sein. Ich war ungefähr 16 Jahre alt.
Herr Bertram, Sie waren damals 16 Jahre alt und Udo Lindenberg ungefähr 10 Jahre älter als Sie. Und damit ging das Panikorchester auch gerade erst an den Start. Wie war das eigentlich für Sie? Hatten Sie da tatsächlich Panik oder war das einfach nur eine coole Sache mit Udo, dafür ihn spielen zu können? War er schon so eine Art Vorbild für Sie in diesen jungen Jahren?
Ja, die Kurzversion ist, dass ich, bevor ich in die Band eintreten durfte, schon Fan war von Udo als Schlagzeuger. Und auch ein Fan war von der ersten Besetzung des Panikorchesters damals mit Karl Allaut, Steffi Stephan, Gottfried Böttger und Bucky Backhausen, der damalige Schlagzeuger, der erste. Ich hatte die schon in der Münsterlandhalle, ganz in der Nähe meines Heimatortes, gesehen auf der ersten Tour und war da total gefesselt worden von der Show und von der Musik. Und da habe ich als kleiner Junge damals schon gesagt, das möchte ich machen. Das passiert natürlich nicht immer im Leben. Man muss natürlich zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein. Und man muss das nötige Glück haben und natürlich auch das Talent. Das Talent hatte ich, das Glück hatte ich dann auch, die Connections hatte ich und ich war zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Deswegen bin ich dann eingestiegen und hatte das nötige Selbstbewusstsein. Ich würde nicht sagen Arroganz, aber Naivität und Unschuld war das, dass ich gar keine Panik hatte, sondern ich war von mir total überzeugt, dass ich der Richtige bin.
Udo Lindenberg und Peter Maffay, das finde ich faszinierend. Das sind so zwei ganz große Konstanten in Ihrer Karriere. Wie haben Sie das unter einen Hut gebracht? Denn beide sind ja doch musikalisch gesehen sehr unterschiedlich.
Naja, ich habe mich schon in jugendlichen Jahren immer mit sehr viel verschiedenen Arten von Musik beschäftigt. Nicht immer nur Rockmusik. Also ich habe alles gehört, vom Folk über Jazz, über alles Mögliche. Und wir hatten damals denselben Veranstalter. Fritz Rau war der berühmte Impresario, den viele Leute noch kennen, der größte Veranstalter eigentlich in Deutschland damals. Er hat beide unter Vertrag gehabt und er wusste, nicht nur ich, auch andere Kollegen von mir haben in beiden Bands gespielt, Panikorchester und Peter Maffay. Und er hat es dann so geregelt und die Shows so geplant, dass wir beides machen konnten.
Und Sie haben ja eigentlich gar nicht mit dem Schlagzeug angefangen, sondern ganz klassisch im Prinzip am Klavier. Wie kam es denn dann zu dem Wechsel, dass Sie gesagt haben, oh, an den Drums fühle ich mich doch besser?
Besser kann man nicht sagen. Das ist einfach so gekommen. In meiner ersten Schülerband war ein Kollege von mir, mein Freund Wolfgang, der hatte bei derselben Klavierlehrerin Unterricht und war einfach viel, viel besser am Klavier als ich technisch. Und wir waren aber beide auch an Pop interessiert, an Popmusik und haben gesagt, wir wollen eine Band zusammen machen. Und ich hatte das Schlagzeug vorher schon entdeckt, weil mein Vater eine alte Trommel aus Militärzeiten da liegen hatte und habe anscheinend laut meinem Bruder, der wieder 10 Jahre älter ist als ich, immer schon diese Trommel gegriffen und darauf rumgehauen und hatte da wahrscheinlich ein natürliches Talent für, während ich zum Klavier ja mehr durch meine Mutter getrieben worden bin und zur Lehrerin geschickt worden bin, zur Musiklehrerin, die Trude Sturm. Und das Schlagzeug war mir in die Wiege gelegt. Aber ich habe immer nebenbei Klavier weiter geübt und mich dann auch dann 1970 mit Elton John beschäftigt, der so der erste große Rock-Hero auf dem Klavier für mich war, weil in den 60er Jahren waren es ja hauptsächlich Gitarrenhelden, die man kannte, wie Jimmy Page von Led Zeppelin, Eric Clapton, Jimi Hendrix und so. Und Elton John war der erste Held am Klavier. Und das hat mich natürlich angesprochen als junger Mensch. Und dann habe ich mir diese ganzen Elton John-Songs drauf geschafft. die mir dann wiederum später die Möglichkeit gegeben haben, selber Kompositionen zu schreiben, die ich jetzt auf diesem Solokonzert auch präsentieren werde. Diese ganzen Songs, die ich für Peter Maffay und andere in 47 Jahren geschrieben habe.
Wow, da schließt sich wieder der Kreis. Sie geben ja schon seit bald 20 Jahren auch Workshops an Musikschulen. Und was geben Sie denn sozusagen dem Nachwuchs mit auf dem Weg? Was macht einen guten Schlagzeuger aus?
Viel musikalisches Gefühl und allgemeines musikalisches Verständnis. Ich sage denen immer, beschäftige dich eben nicht nur mit dem Instrument Schlagzeug, das ist diese Rhythmusvariante. Ja, ist toll, wenn man das spielen möchte, aber lern auch ein anderes Instrument, wie entweder Klavier oder Gitarre, um auch die anderen Musiker in der Band verstehen zu können und das komplette musikalische Konstrukt zu verstehen, um sich auf vielen Gebieten dann behaupten zu können später. Das ist einfach unglaublich wichtig. Aber das Wichtigste ist das Gefühl und der Spaß an der Sache. Und wenn diese Schüler mich gefragt haben, Bertram, wie kommt man dahin, wo du hingekommen bist und wie kann man das schaffen? Dann habe ich sie gefragt, wie oft übst du am Tag? Dann haben sie gesagt, ich übe sehr viel, 3 bis 4 Stunden. Dann habe ich gesagt, wenn du gar nicht mehr merkst, wie viele Stunden du spielst und kommst nach 8 oder 9 Stunden aus diesem Raum raus und hast dann plötzlich Hunger oder Durst, dann weißt du, du machst was leidenschaftlich. Und wenn du was leidenschaftlich machst, dann bist du wahrscheinlich dafür bestimmt. Du brauchst aber, wie ich vorhin erwähnt habe, schon immer dieses Glück und dieses Ding von, ich muss am richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein. Das braucht man. Und wenn man das alles hat, dann kann man wahrscheinlich das erreichen. Das desillusioniert viele Leute in dem Moment. Aber ich glaube, wenn sie am nächsten Tag wieder aufstehen und haben das verinnerlicht, gehen sie an ihr Instrument anders ran. Man muss da schon die Wahrheit sagen, auch wenn es vielleicht erstmal desillusionierend sind. So einfach ist es nicht. Es ist nicht mal eben nur Spaß und Party und wir lassen uns teuer beleuchten. Also so einfach ist es nicht. Also man muss schon was können und man muss die Energie haben, auch Sachen auf längere Zeit durchzuziehen und zu proben und hart zu arbeiten.
Ich denke auch, es ist das Gesamtpaket Leidenschaft, Glück und Talent, das dann den Erfolg ausmacht. Herr Engel, ich freue mich immer, wenn wir am Ende eines Gesprächs hören, welchen Musikwunsch denn auch unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner angeben, welchen Titel sie gerne im Radio hören möchten. Bei Ihnen darf es Keys to Your Heart sein von John Wade. Warum ausgerechnet dieses Stück?
Es hat mich fasziniert, weil das alles drin wirklich ein super Rhythmus. Er ist für mich einer der besten Sänger im Pop und Rock'n'Roll. Unterbewertet eigentlich, wird nicht so oft genannt, hat einen Riesenhit mit Missing You. Und diese Nummer ist mir öfters aufgefallen in einer Playlist, die ich hatte auf meinem Computer. Und jeden Abend, wenn wir Essen gekocht haben, kam dieser Titel wieder vorbei. Und der hat mich irgendwie fasziniert. Die Stimme, wie er phrasiert, wie die Band spielt, wie der Rhythmus gesetzt ist, das ist für mich Rock'n'Roll und Popmusik, wie sie sein soll.
Herzlichen Dank an Bertram Engel. Am 15. Januar ist er im Theaterhaus in Stuttgart mit seinem Buch »Mit alten Männern spiele ich nicht«.
Vielen Dank.